So, jetzt geht's weiter. Eingang ist auch repariert. Manuel Rosner will uns was zu Algorithmen erzählen. Looking at Algorithms. Vielen Dank. Los geht's.
Hallo, ich bin Manuel Rossner, Künstler und Kurator und beschäftige mich in letzter Zeit viel mit computergenerierten Bildern. Was mich interessiert, sind simulierte Umgebungen, die meistens viel mit Realität zu tun haben, aber nicht immer und auch nicht notwendigerweise. Also dieser Übergang von Simulation und Realität interessiert mich sehr. Seit 2012 ungefähr beschäftige ich mich damit und als vor ungefähr einem Jahr die VR-Glasses rauskommen, war das schon ein ganz guter Punkt, um da hinüberzugehen und meine Arbeit Leuten auch darüber zeigen zu können, was ziemlich interessant ist, weil es ein ganz anderes Gefühl gibt, als wenn man auf den Bildschirm guckt. Und jetzt würde ich kurz so erzählen, was ich da in letzter Zeit damit gemacht habe. Es gibt so eine Art Virtual Reality zu definieren, wo es darum geht zu beschreiben, dass man wirklich immersiv eine andere Wirklichkeit wahrnimmt mit Ton und Gefühl, soweit wie es geht. Ich benutze den Begriff vielleicht ein bisschen anders. Was mich auch interessiert, sind solche Bildwelten, weil es die schon länger in unserer Umgebung gibt. Aber vielleicht erzähle ich da besser am Beispiel was dazu. Was ihr hier seht, ist ein Ausschnitt aus dem dänischen Fernsehen und die haben aus Versehen die Bilder von Assassin's Creed, die man im Hintergrund sieht, verwendet, um über den Krieg in Syrien zu berichten. Was für mich so eine interessante Überblendung von Realität und Virtualität ist, dass man auf dieser Bildebene, wo es wirklich eigentlich auch um, naja, so ein bisschen um Beweise geht, das dann plötzlich verwechselt. So ein weiterer Event in diese Richtung ist für mich der IKEA-Katalog. Es gibt so einen Artikel von der SIGGRAPH 2000, vor ein paar Jahren, wo einer von IKEA erklärt, wie viel Prozent von ihrem Katalog eigentlich schon computergenerierte Bilder sind. Er sagt so 60 bis 75% von den Produktbildern sind gerendert und 35% von den Interiors. Für IKEA hat es den einfachen Grund, dass die ein globales Unternehmen sind und für lokale Märkte produzieren. Was man hier sieht, sind drei Küchen, die fast gleich sind, aber ein bisschen unterschiedlich. Und die wollen natürlich vermeiden, dass sie jetzt von Brasilien die Küche nach Schweden transportieren, um die zu fotografieren und dann müssen sie später doch nochmal was ändern oder sowas. Deswegen war es für die irgendwie angenehmer, computergenerierte Bilder zu verwenden. Obwohl ich mich selber mit diesen Bildern beschäftige, habe ich es nicht bemerkt, bis dieser Artikel kam. Also machen sie es schon nicht schlecht. Angefangen haben sie damit ungefähr 2004 und das erste Mal, dass es wirklich im Katalog war, war in 2006. Hier ein Quote: The IKEA team didn't feel there was anything wrong with traditional photography, quality-wise, like any company. They just wanted to make things easier for the team to work on, to make the process simpler, cheaper and faster. With traditional photography, you need to have prototype furniture being built in different parts of the world, shipped over so it can be photographed. Everything needs to be there on time and it can be logistically difficult, expensive and not that environmental. Then if there are changes, everything needs to be reshot. With CG recreations of pieces, it removes a lot of difficulty. However, to start with, Martin says, there was no vision initially to create entire rooms in CG like we do now. We just wanted to create the individual pieces, the ones you see on the white backgrounds on the web. Und was ich auch besonders cool oder interessant fand, ist, we use every computer in the building to give power to rendering as soon as they are not being used. As soon as someone goes to a meeting, their computer power is used, and of course, there's overnight when people go home. The system works well, the render queue is emptied out pretty much every day. Hundreds of images. Also in diesem Kommunikationsbüro von IKEA, wenn die Leute nicht arbeiten, rendern die Computer an den Bildern. Was schon eine interessante Geschichte ist bei so einem Möbelbauer, der eigentlich dafür sorgt, dass wir uns zu Hause irgendwie wohlfühlen wollen, setzen die alles auf diese Technologie. Ein weiteres Beispiel, das ist der letzte Star Wars Film, Rogue Nation. Der Schauspieler ist 1994 gestorben und wurde auch mittels CGI wiederbelebt quasi. Also nicht wirklich wiederbelebt, aber hat nochmal einen Auftritt. Was auch bei anderen Schauspielern passiert ist, wie hieß er denn? Samuel Hoffman hieß er, glaube ich. Wenn Schauspieler während dem Dreh verstorben sind, wurden ab und zu auch Computerversionen davon eingesetzt. Aber hier hatten die eigentlich die Wahl, was anderes zu machen. Also es ist nicht während dem Dreh passiert und sie haben sich trotzdem dafür entschieden, diese Computerversion zu verwenden. Hier ist eine ganz andere Anwendung, das ist das Bayerische Landeskriminalamt, die wohl weltweit ziemlich führend darin sind, Tatorte in 3D abzubilden, um zum Beispiel, aber was man hier sieht, ist zum Beispiel ein UV-Layer, wo man sieht, wo Blut weggewaschen wurde. Und die verwenden das vor Gericht auch, um vielleicht zu überprüfen, um Zeugenaussagen zu überprüfen. Also konnte der überhaupt das Vorgehen sehen, wenn er an der Position war, wie er behauptet. Ich habe dann 2012 ein Projekt gestartet, das heißt Float Gallery. Die URL ist float.gallery. Und da geht es um computergenerierte Ausstellungsräume, White Cubes, in denen ich seitdem Ausstellungen kuratiere oder Kuratoren einlade. Dieses Konzept vom White Cube finde ich eigentlich sehr interessant, weil so eine Kulturtechnik ist, um spezifische Objekte zu isolieren und darüber nachzudenken, zu reflektieren, im Kontext voneinander zu betrachten. Und das wollte ich in diesen digitalen Raum übertragen. Hier sehen wir zum Beispiel eine Arbeit von Manuel Fernandes. Ich zeige jetzt einfach mal die letzten Ausstellungen aus den letzten fünf Jahren und zeige so beispielhaft einige Kunstwerke, die ich dafür so exemplarisch finde, für diese Herangehensweise. Manuel Fernandes hat für die Ausstellung What We Call Sculpture diese Säule von der Akropolis von Google Maps genommen und die in den Ausstellungsraum gepackt und seinen Gradient darüber gelegt, seine Textur, mit der er schon öfters gearbeitet hat davor. Und im Hintergrund sehen wir ein Video, wie er bei Google Earth diese Sachen verändert hat. Ja. Und so eine Art Objet Trouvé vielleicht, so eine Marcel Duchamp-Referenz, wo man ein Objekt nimmt, was man außerhalb vom Ausstellungsraum findet und dann in den Ausstellungsraum bringt, um allerdings mit dieser vollkommen Digitalität. Ich lege auch immer Wert darauf, dass man die Bilder möglichst als Fotos wahrnehmen kann. Das ist vielleicht auch so eine Reaktion darauf, dass wenn man die Technologie an den Bildern viel sieht, dann erreicht die schnell so eine Zeitigkeit. Und ich versuche eben durch diesen fotorealistischen White Cube es auch so ein bisschen haltbarer zu machen vielleicht. Eine weitere Arbeit von Anthony Antonellis. Wir sehen hier rechts den Bildschirmschoner von Windows 95 oder 98, glaube ich. Und man kann jetzt Sachen auf dem Podest packen, was man vorher nicht konnte. Und auch so einen Raum schaffen für räumliche Algorithmen eigentlich. Die nächste Arbeit. Ja, hier die Arbeit von Jeremy Rothstein. Er hat eine Serie gemacht mit dem Titel Action Paintings als Referenz auf Jackson Pollock, der sehr intensiv mit Farbe umgegangen ist. Was der Künstler aber gemacht hat, ist, dass er von Videos die bewegten Teile extrahiert hat. Also zum Beispiel sieht man am rechten Teil ab und zu so einen Autoreifen. Da hat er aus einem Film diesen Teil, wo dieser Autoreifen so animiert ist, das freigestellt quasi, die Animation, und alles übereinander gelegt. Das heißt, es sind so digitale Movements, es sind auch Top-10-Filme mit den besten Action-Szenen, und die Ästhetik erinnert interessanterweise schon an wirklich so Jackson Pollock Action-Painting. Auf der linken Seite sind es übrigens Gunshots, also von Schießereien, diese Sachen, wo was passiert. Jeremy Bailey erzählt gleich selber, worum es in seinem Video geht.
Hello. So I have some really exciting news. I wrote this program, and what it does is it tracks my motion, my movement, and then draws these lines, you know, wherever I move. I think of it as painting, only it's much, much better. I mean, you know, I don't have a canvas. I don't have to stretch a canvas. I can just paint in thin air, you know, paint wherever I please. And, you know, who needs to stretch a canvas, gesso it, and then paint it? By the time you're ready to paint, you're so tired, you know, there's nothing left in you. There's no expression. And so this is just absolute freedom of expression. And who needs those heavy brushes, you know? Like, you don't have to buy the brushes, which cost a fortune. You don't need to clean them.
Na, ich finde, er bringt ja ganz gut auf den Punkt, wie diese beiden Welten so ein bisschen unterschiedlich sind. Von der Kunstwelt, wo sehr viel Fokus auf ein Objekt ist und Patina und Geschichte, und eben diese Digital Attitude, wo er sagt, hey Mann, ist doch viel easier, wenn man hier so auf einem Bildschirm arbeitet. Die Arbeit ist von 2006, das ist auch die älteste Arbeit, die ich da bis jetzt ausgestellt habe. Eine weitere von Emilio Gomariz, ein Spanier. The Invisible Object, man sieht es kaum, aber es ist da. Man sieht es bloß an den Reflections. François Gamma mit Ecstasy Remix. Die Arbeit ist von Joe Hamilton, ein Australier. Die Ausstellung war in Zusammenarbeit mit einer Galerie, Eva Meyer heißt die, in Paris. Man sieht den Galerieraum, wie er existiert, und dann hat Joe diese Arbeit da reingemacht. Seit diesem Jahr gibt es eine VR-Version von Float Gallery, die man über Steam runterladen kann. Und diese Ausstellung ist allerdings noch nicht dabei, weil die Arbeit basiert sehr auf Perspektive und die funktioniert eigentlich nicht mehr, wenn man sich nach links oder nach rechts bewegt. Das wäre was er auf den Browser fokussiert, und ist jetzt so eine Challenge, das irgendwie in Räumlichkeit zu übertragen, dass der Besucher sich auch bewegen kann. Hier eine Arbeit von Kim Lawton. Die Ausstellung ging um Natur und wie Natur im Digitalen wiederverwendet wird und wie man sich eigentlich doch wieder an der Natur orientiert, um digitale Räume zu bespielen. Wir sehen den Utah Teapot, ich weiß nicht, vielleicht ist der einigen Begriff, ist so ein Standard in 3D-Programmen, um Reflections zu, oder allgemein Materialien zu testen, weil er ziemlich unterschiedliche Eigenschaften hat an verschiedenen Stellen, also spitze Ecken, weiche Ecken und so weiter. Im realen Ausstellungsraum gab es denselben Computer, den 3D-Print vom Utah Teapot, das gleiche Pedestal und keine Pflanzen. Auf dem Screen sehen wir 3D Studio Max, also das ist das Studio des Künstlers quasi, was wieder ausgestellt ist. Inwiefern jetzt ein 3D-Programm, was Studio heißt, im Verhältnis zum Künstlerstudio, was ein wirklicher Raum ist, gebracht werden kann, ist auch eine Frage, die sich dann stellt. Hier eine Arbeit, die ich selber, eine Ausstellung, die ich selber gemacht habe. Ausstellung heißt Ultralight Beam. Und was mich daran interessiert hat, ist so die Ästhetik von einem White Cube mit so einer technologischeren Ästhetik zusammenzubringen. Also man sieht zum Beispiel, die Wände haben Farben zum Color Coding, wie man es aus einem Programmierprogramm oder auch 3D-Programmen selber kennt, wo es eher darum geht, Sachen auseinanderzuhalten, zu sagen, das gehört dahin, das ist von dem Typ oder sowas. Was eigentlich das Gegenteil von White Cube ist, wo man sagt, alles soll weiß sein, damit es möglichst neutral ist. Aber diese beiden Funktionalitäten oder Herangehensweisen gegeneinander zu verwenden oder miteinander zu verwenden, fand ich sehr spannend eigentlich. Und so ein weiteres Level ist, dass bei diesen Säulen, die man sieht, wenn man die in einen White Cube stellt und wissen will, wo das Licht herkommt, dann bringt es einem nicht viel, wenn man weiße Wände hat. Wenn allerdings die Wände eine bestimmte Farbe haben, sieht man direkt, okay, rotes Licht auf der Säule hier kommt von der roten Wand und grünes von der grünen und so weiter. Also würde man in 3D-Programmen so verwenden, wie es auch in den 80er Jahren bei der sogenannten Cornell Box gemacht wurde. Also wo zum ersten Mal versucht wurde, Renderings an so ein Test-Setup anzugleichen, hat man auch die Wände bestimmt, mit bestimmten Farben eingefärbt und so weiter. Hier dann ein Making-of von Float Gallery. Ist ein Video, wo ich zeige, wie man aus dem 3D-Programm dieses Virtual Reality Game quasi macht. Ist ein bisschen Zeitraffer, also es dauert schon ein bisschen länger, es sind auch vorbereitete Sachen, aber so ungefähr. Also ich mache hier den Boden, die Wände und man sieht so Stück für Stück, wie es zusammenwächst. Und halt interessanterweise, was ich am interessantesten daran finde im Moment, ist, dass am Ende hat man wirklich so ein Bild in dieser Brille, was die Leute davon überzeugt, dass es irgendwie ein Raum ist. Und das ist schon ziemlich beeindruckend, wenn man denkt, dass man eigentlich auf ganz viele einzelne Pixel, die aus einem Computer rauskommen, schaut, aber trotzdem diese Wahrnehmung von einem Raum hat. Was vor allem, wenn man zum Beispiel einen Aufzug hat oder so eine Höhenerfahrung, spricht es die Leute so direkt an. Also wenn Leute Höhenangst haben, dann kriegen die auch, wenn sie diese Brille aufhaben, total verschwitzte Hände zum Beispiel, was eine richtig krasse Erfahrung ist für die. Und ich denke mir dann so, wow, man hat ein Kabel in diese Grafikkarte, aber man denkt, dass man sich in der Welt befindet. Hier jetzt die genaueren Lichteinstellungen, wo ich ausprobiere, okay, passt dieses Sonnenlicht jetzt in diesen Raum? Was man zum Beispiel bei den Sachen vom BKA vorher gesehen hat, wo die Laseraufnahmen von dem Raum machen, ist hier ein bisschen anders. Das ist so ein System, was eigentlich selber funktioniert, wo man neue Objekte reinbringen kann und die haben aber funktionieren in diesem Lichtsystem. Das heißt, die müssen wir nicht neu beleuchten, wie man es bei den Scans von dem BKA machen müsste, sondern hier hat man wirklich so eine Art Sonne, die auf ein Objekt wirkt. Noch ein paar Neonröhren, die sind sehr wichtig für Ausstellungen im White Cube. Da gab es in den letzten, weiß nicht, 10, 15 Jahren so einen Übergang von so gelblicheren Galerielichtern zu Neonröhren. Und so schon diese kleine Änderung hat in der Wahrnehmung von dem White Cube oder auf den Ausstellungsfotos so einen großen Unterschied gebracht. Was irgendwie zeigt, wie detailliert oder wie generalisiert auch diese Ästhetik von solchen White Cubes ist. Hier jetzt der Übergang zu Unity, was die Game Engine ist, in der man sich dann auch später wirklich bewegen kann. Die kleine Box ist die Kamera, wo später der Betrachter steht. Und hier so die ersten Gehversuche in diesem Raum. Man sieht jetzt die beiden Augen, die beiden Projektionsflächen für jeweils ein Auge, die für die Tiefenwirkung verantwortlich sind. Am wichtigsten ist bei solchen Bildern eigentlich immer der Fußboden, weil die Wände sowieso immer neu gestrichen werden. Das heißt, die bleiben immer weiß. Da kann man eigentlich jede Art von Weiß nehmen, aber der Fußboden kriegt diese Scratches und diese Patina und dieses Abgelaufene. Deswegen ist es das wichtigste Element, um ein überzeugendes Bild herzustellen. Der rendert auch am längsten. Man sieht hier die einzelnen CPU-Kerne, die den Lichteinfall an den Stellen, wo die gerade sind, berechnen. Und dann eine Textur erstellen, die genau in diesen Raum passt und an der Stelle zeigt, wo das Licht wirklich ist. Weil es dann doch ein bisschen lange rendert, hier noch ein Video von Star Wars, was so ein Making-of ist, wo man sieht, wie die einzelnen Schichten von Realität und computergeneriertem übereinander liegen. Und der Unterschied zwischen Film und Virtual Reality ist, dass man für einen Film viel mehr Zeit hat, um ein Bild zu berechnen. Also wenn jetzt für ein Bild in diesem Video, man hat 30 Frames pro Sekunde, wenn ein Bild eine Stunde braucht, ist es zwar nicht cool, aber man kann es machen, weil man später ein fertiges Ergebnis hat und kann deswegen sehr viel tiefere Qualität erreichen. Als bei Virtual Reality, wo man wirklich 60 Bilder pro Sekunde mindestens braucht und auch für zwei Augen, damit den Besuchern später nicht schlecht wird. Und deswegen ist die Bildqualität bei Kinofilmen doch noch einiges höher. Ich weiß nicht, wer schon mal eine ausprobiert hat. Draußen gibt es auch eine Arbeit von mir, die gezeigt wird, auch mit verschiedenen Künstlern, die wir eingeladen haben. Man sieht an der Grafik schon, dass es noch am Anfang steht. Bin gespannt, wie es aussieht, wenn sich die Technik weiterentwickelt und dann wirklich solche überzeugenden Bilder kreieren kann, wie wir sie im Kino sehen. So, der Boden ist dann gleich fertig gerendert und also man hat sowohl im Kinofilm als auch bei dem Assassin's Creed Spiel als auch bei Virtual Reality irgendwie dieselbe Technologie, die dahinter steckt, also Vektoren und 3D-Programme, die deren Inhalt man eigentlich auf diesen Ebenen ganz gut ausgeben kann. Das heißt, was so entsteht, ist irgendwie eine Parallelwelt in diesen Rechnersystemen, die nicht abgegrenzt ist voneinander, aber wirklich zusammenarbeiten kann. Hier jetzt noch ein Testobjekt für den Galerieraum, auch wieder der Utah-Teapot. Und hier sehen wir den dann im Spiel mit so ein bisschen Physik, also dass er auch ein bisschen bounced und man mit den Controllern, die man vielleicht gleich sieht, den auch anfassen und rumwerfen kann. Also man hat dann quasi seine Galerie in diesem 3D-System, wo man auch Ausstellungen drin machen kann, wie man möchte, regelmäßig, unregelmäßig und so weiter. Nach diesem Projekt, also im Mai diesen Jahres, hat dann die Ausstellung im Unreal, im NRW-Forum Düsseldorf begonnen. Hier der Trailer. Hier sehen wir das NRW-Forum, ist ein öffentliches Museum in Düsseldorf. Da wurde ich eingeladen, diese Ausstellung zu produzieren und zu co-kuratieren mit dem Direktor. Dafür habe ich diesen Anbau entworfen, den man oben drauf sieht. Also das untere ist das reale Museum, der Backsteinbau und die Chromkugel oben drauf habe ich dann hinzugefügt. Es funktioniert so, dass man, wenn man reinläuft, geht man in den ersten Stock und dann nach links. Dort kriegt man eine von 5 Vive-Brillen auf und kann dann mit Hilfe von den Controllern wieder ins Foyer gehen und dann oben nach oben in diesen Anbau. Die Ausstellung ist auch draußen zu sehen. Also ab der Eröffnung heute Abend kann man es hier erleben. Also natürlich nicht den realen Teil in Düsseldorf, aber man kann die Ausstellung oben sehen. Wir haben dafür 4 Künstler eingeladen, die eigene Welten kreiert haben, die man über diese Kugeln, die man im Video gesehen hat, betreten kann. Und ich habe auch Videos von denen. So zum Beispiel die von Tabitha Resser, eine Künstlerin, die sich hier in diesem Video mit den Ursprüngen der Technologie beschäftigen, in Bezug zu Afrika, wo es auch schon früh solche binären Systeme gab, was man dann in den Videos erfährt, die an diesen Stationen abgespielt werden, an diesen Portalen. Eine andere Arbeit war von Theo Triantafylidis, ein Grieche, der jetzt in L.A. lebt, und er hat, man sieht es gleich, in L.A. die Wüste gefilmt und dann befindet man sich auch wieder dort, also man springt direkt von der Galerie in diese Wüste und sieht dann diese kleinen Viren, die sich an einen dranhängen. Es ist so eine Art VR-Virus, wenn man die Brille aufzieht, bekommt man den. Und der geht dann auch wieder ins Programm zurück und verbreitet sich so weiter. Und hier im Video sieht man auch ganz gut, was dann von einem übrig ist, also diese Brille quasi. Aber man hat trotzdem dieses Gefühl, dass die Teile an einem hängen. Es ist wirklich schwer zu erklären, am besten müsste man es draußen mal probieren an der Station dann. So sah der reale Raum aus. Auch hier wieder dieses Farbspiel mit den bunten Wänden. Und dann sieht man nochmal ganz gut die Funktion von diesen Säulen, dass man eben die grüne Wand reflektieren sieht. Und ein Besucher hat gerade die Brille auf. Und im Nebenraum gab es dann nochmal 4 Stationen. Was auch eine wirklich seltsame Situation ist. Also wenn man mit 4 Leuten, die gerade wo ganz anders sind, in einem Raum ist, dann ist die Atmosphäre sehr interessant. Also es ist wirklich eine komische Geschichte. Ich habe mich auch gefragt, ob man es wirklich so machen kann, dass die Leute so nebeneinander stehen, weil es irgendwie, man exponiert die Leute natürlich schon, weil sie irgendwas sehen und was ihre Umwelt nicht sieht, aber sie dafür so sieht, wie sie sich selber im Moment nicht sehen. Jedenfalls, ja, interessante Sache, aber es hat ganz gut funktioniert. Vielleicht, weil die Leute doch sehr neugierig sind, zu sehen, was es in der Brille gibt. Und auf der anderen Ebene, so als Bild hat es auch funktioniert, es gab so einen Zeitungsartikel, was ich ganz cool fand, dass dann dieser computergenerierte Anbau auch wirklich das in so eine Medienlandschaft geschafft hat. Und damit ja auch irgendwie so ein bisschen existiert vielleicht. Wobei Existenz in dem Kontext natürlich ein vielschichtiger Begriff ist. Die nächste Arbeit war dann für den Frankfurter Kunstverein, hat vor 2 Wochen ungefähr eröffnet. Der Titel von der Arbeit ist Wetware, also Hardware, Software und Wetware, wobei Wetware das menschliche Gehirn oder der Körper ist, weil da sehr viel Wasser drin ist. Und auch der Talk heißt auch Looking at Algorithms, weil man eben von dieser Wetware so eine direkte Verbindung mit dieser Brille auf diesen Algorithmus, der diese Bilder, erstmal diese Flüssigkeit und dann diese Reflexion und diese doch irgendwie überzeugenden Bilder von diesem Event da generieren, ja. Im Hintergrund steht für mich dann auch die Frage, ob wir, das ist ein bisschen schwierig, ob wir es erst schaffen, diese Flüssigkeit so zu realisieren oder so zu simulieren, dass wir sie für real wahrnehmen und nicht von Realität unterscheiden können, oder ob wir vorher die Realität so beeinflussen können, dass sie eben diese Form so frei generiert, wie wir möchten. Also ob wir erst da Chrom in dieser Flüssigkeit so generiert kriegen oder ob wir uns so krass simulieren, dass wir denken, wir haben es hingekriegt. Das ist nachvollziehbar, ich weiß gar nicht. So sah jedenfalls die reale Installation aus. Eine Station, die Farben symbolisieren hier, an welchen Stellen das Gebäude zerbrechen wird. Ja, das war so die letzte Arbeit. Dann möchte ich noch ein Projekt zeigen, beziehungsweise erstmal eine Einstimmung. Das ist Job Simulator. So ein Game, was man sich runterladen kann für die Vive. Und es geht darum, dass Jobs simuliert werden. Das alles, weil natürlich in der Zukunft alles von Computern gemacht wird, gibt es dieses Spiel und man tut dann so, als ob man arbeiten würde. Ist natürlich nicht ganz so streng. Und der Hintergrund ist, dass wir uns, also ich und einige andere, haben uns Gedanken gemacht, wie denn so eine Gesellschaft funktioniert, wenn alle mit dieser Brille rumhängen oder auch nicht oder Computer ziemlich viel können. Gibt es auch im Steam-Shop. Und für uns ist dann allerdings dieses Projekt Imagine Universal Basic Income entstanden, wo es darum geht, darüber nachzudenken, ob vielleicht ein Grundeinkommen einige Schwierigkeiten, die auf uns zukommen, lösen oder vereinfachen kann. Auf Einladung von Print All Over Me, was eine Fashion-Plattform aus New York ist, haben wir so eine Kollektion gemacht für dieses Thema. Zeige ich vielleicht mal die Website. Ups. Ah. Hier, ja. An endeavor to discuss universal basic income as a new fundament for our society in regard of the vanishing need for human workforce and growing inequality between people who own and people who don't, we speak up for discussing an idea which seemed utopian for far too long, universal basic income. What if everyone would have their basic needs fulfilled just because they were born? Ja. Gibt's ja einige Argumente dafür. Also die URL ist online, kann man drauf gehen. Hui. Jo. Und dann die Kollektion und noch zwei Texte. Die wir commissioned haben, wie heißt es, angefragt haben, um eben Pro und Contra Basic Income zu schreiben. Ja, hier einige Künstler, die mitgemacht haben. Jo, das war es eigentlich soweit von meinem Talk. Gibt's Fragen?
So, Fragen bitte hier ins Mikrofon rein. Da werden Leute die Fragen. Gut, dann erstmal einen Applaus an Martin.